Du arbeitest für die Plattform Verfassungsblog und dort habt ihr das sogenannte Thüringen-Projekt an den Start gebracht. Was hat es mit diesem Projekt eigentlich auf sich?
Ja, vielleicht vorab, der Verfassungsblog ist eine juristische Debattenplattform im Internet und wir beobachten da schon seit über 10 Jahren eigentlich die Entwicklung, die es zum Beispiel in Ungarn und in Polen gegeben hat. Das heißt, wie Viktor Orban in Ungarn oder die PiS-Partei in Polen im Grunde genommen den Staat umgebaut haben. Und was wir da gesehen haben, ist, dass sie das eigentlich nicht mit einem Staatsstreich, mit einem Putsch gemacht haben, wie das vielleicht autoritäre Kräfte der alten Schule, sage ich mal, gemacht haben, sondern dass es eine neuere Entwicklung gibt, die demokratische Institutionen unterwandern und eben so Stück für Stück abbauen. Also in Ungarn zum Beispiel ist das so passiert, dass das ungarische Wahlsystem hat Viktor Orbáns eine Zweidrittelmehrheit im Parlament gegeben, obwohl er eigentlich nur eine einfache Mehrheit der Stimmen hatte. Das hat ihm die Möglichkeit gegeben, die Verfassung zu seinen Gunsten zu ändern. Er hat Posten systematisch mit seinen eigenen Leuten besetzt. Er hat Medien, Bildung und so weiter alles nach seinen Vorstellungen ausgerichtet. Und Ungarn ist jetzt an einem Punkt, wo Viktor Orbán faktisch nicht mehr abgewählt werden kann, so wie viele das einschätzen. In Polen nicht ganz so weitgehend, aber auch da hat die PiS-Partei vor wenigen Jahren im Rekordtempo die ganze Justiz umgebaut und versucht auf Linie zu bringen, allen voran das Verfassungsgericht.
Genau, ja. Du sprichst gerade an, wie quasi diese autoritären Parteien die Demokratie umbauen. Kannst du vielleicht nochmal genau darauf eingehen, welche Strategien setzen diese autoritären Parteien an, wie die PiS in Polen jetzt oder die Partei von Viktor Orbán, die Fidesz? Also was wird da konkret gemacht, um die Demokratie dann letztendlich umzubauen nach dem Gusto dieser rechten Parteien?
Die Strategie, die dahinter steht, die das Ganze ummantelt und die wir uns jetzt auch für Deutschland anschauen, ist das, was wir autoritären Populismus nennen. Das heißt, Viktor Orbán zum Beispiel benutzt das Recht und das Rechtssystem mit all seinen Lücken als Instrument. Er benutzt legale Spielräume, um eben Dinge zu seinen Gunsten zu gestalten, mit diesem langfristigen Ziel nicht mehr abgewählt werden zu können. Und womit er das Ganze unterfüttert, ist mit so einem populistischen Narrativ. Das heißt, mit dem Narrativ, er vertritt das wahre Volk, gegen korrupte Eliten, die überall sind, die es zu beseitigen gilt, damit er wieder mit seinen Leuten das wahre Volk vertreten kann. Und um nach Deutschland zu springen, wir haben gesehen, dass auch die AfD eine solche Partei ist und wir haben uns für das Projekt gefragt, wäre denn sowas wie in Ungarn auch in Deutschland möglich, weil wir immer den Eindruck hatten, in Deutschland herrscht ein sehr, sehr großes Vertrauen in das Grundgesetz, in das Rechtssystem, in den Rechtsstaat. Und wir wollten uns anschauen, wäre das denn so ähnlich wie in Ungarn oder zumindest in diese Richtung auch in Deutschland möglich und das am Beispiel Thüringen.
Ja, in Thüringen, hatten wir ja bei der letzten Landtagswahl ja schon einen gewissen demokratischen Dammbruch erlebt, als der FDP-Kandidat Kemmerich dann im dritten Wahlgang gewählt wurde zum Ministerpräsidenten. Angela Merkel war, glaube ich, auf einer Auslandsreise in Südafrika und sagte dann so ganz verschlafen, ja, diese Wahl, die muss rückgängig gemacht werden. Da gab es dann auch noch später viel Kritik für diese Aussage. Aber genau, letztendlich wurde sie rückgängig gemacht und Ramelow ist dann doch wieder Ministerpräsident geworden. Ich würde gerne auf die Causa der Sperrminorität eingehen. Ja, wenn die AfD mehr als ein Drittel aller Stimmen bekommt in Thüringen, was hat sie denn da für eine konkrete Macht? Was bedeutet diese Sperrminorität eigentlich?
Genau, wie du schon gesagt hast, eine Sperrminorität liegt dann vor, wenn die AfD zum Beispiel mehr als ein Drittel der Sitze im Landtag haben würde. Das ist deshalb relevant, weil es bestimmte Entscheidungen gibt, die der Landtag mit einer Zweidrittelmehrheit beschließen muss. Dazu gehören zum Beispiel Verfassungsänderungen. Dazu gehört aber auch die Wahl von Richtern zum Landesverfassungsgericht zum Beispiel oder die Wahl von Mitgliedern des Richterwahlausschusses. Das heißt, der Ausschuss, der darüber entscheidet, wer in Thüringen Richter werden darf, auch dafür werden die Mitglieder mit einer Zweidrittelmehrheit gewählt. Und wenn man eben andersrum mehr als ein Drittel hat, dann können die Entscheidungen nicht uneingefällt werden. Genau, das könnte die AfD auf zwei verschiedene Weisen nutzen. Zum einen könnte sie es natürlich nutzen, um mit den anderen Parteien in Dialog zu treten und zu sagen, hört mal, wir möchten, müssen auch mitstimmen, wir hätten gerne auch Kandidaten zum Beispiel. Was wir aber auch gesehen haben und was wir befürchten, was genauso eintreten könnte, wäre, dass sie einfach sagen, sie blockieren. Sie machen bei diesen Entscheidungen gar nicht mit, sodass letztlich keine Entscheidung mehr möglich wäre. Das hört sich jetzt erstmal so an, warum würden Sie das machen? Aber zum Beispiel im Jahr 2020 haben Sie das genau bei diesem Richterwahlausschuss auch schon so gemacht, dass Sie einfach keinen Kandidaten nominiert haben und damit schon blockiert haben. Das wäre jetzt zum Beispiel auch bei der Wahl von Richterinnen zum Landesverfassungsgericht möglich.
Gilt das dann nur für Entscheidungen, die quasi einer Zweidrittelmehrheit bedarf oder auch für, keine Ahnung, sowas wie Themen wie Haushaltsentscheidungen oder ja andere Landesentscheidungen, die irgendwie ja landespolitisch sind? Oder ist das, gilt das nur für Zweidrittelentscheidungen?
Es gilt erstmal nur für Zweidrittelentscheidungen. Das heißt, solange eine andere Koalition sich bildet, können die normale Entscheidungen, sage ich jetzt mal, die nicht Verfassungsänderungen betreffen, die nicht diese besondere Zweidrittelmehrheit brauchen, einfach weiter treffen. Und die AfD könnte zwar dagegen stimmen, aber das würde noch nicht dazu führen, dass sie jeden Beschluss blockieren können.
Wenn wir jetzt mal eben, wie du eben schon angesprochen hast, Polen und Ungarn quasi als Negativbeispiele nehmen, wie eben so eine Demokratie umgebaut werden kann. Und wir sehen ja auch gerade ganz deutlich, der polnische Präsident, der blockiert Donald Tusk ja auch immer mal wieder in irgendwelchen Entscheidungen. Kannst du vielleicht kleinteilig nochmal irgendwie darauf eingehen, was eine autoritäre Partei machen würde, um die Demokratie in einer Legislatur umzubauen? Also was kann man da für konkrete Schritte tun oder was könnte die AfD für konkrete Schritte tun, ohne dass sie jetzt irgendwie zum Beispiel die Verfassung ändern könnte, weil dafür bräuchte sie ja auch eine Zweidrittelmehrheit.
Ja, wenn wir davon ausgehen, dass die AfD an die Regierung kommen würde, dann gibt es natürlich auch da unterschiedliche Szenarien. Die Frage, müssen sie mit einem Koalitionspartner regieren? Nach den derzeitigen Voraussagen sieht es selbst für den Fall, dass sie an eine Regierung kommen sollte, so aus. Anders wäre es möglicherweise nochmal, wenn sie nicht mal auf einen Koalitionspartner angewiesen ist. Aber selbst wenn sie schon einzelne Ministerien hat, hat sie große Spielräume, diesen Umbau, diesen schleichenden Umbau voranzutreiben. Das betrifft die ganz unterschiedlichsten Bereiche des demokratischen Institutionen, so auch im weiteren Sinne. Wo wir von ausgehen, dass zum Beispiel so autoritär-populistische Parteien wie die AfD ein großes Interesse haben, sind Themen, die vielleicht erstmal gar nicht so ganz präsent auf dem Schirm sind. Der Bildungsbereich, wo man große, große Spielräume hat, wenn man den Bildungsminister stellt, da muss man nicht mal ein Gesetz ändern, um zum Beispiel die Lehrpläne ziemlich weitreichend umzustellen. Oder ein anderes Beispiel sind die Medien. Das öffentlich-rechtliche Rundfunk ist bei rechten Parteien ein groß, groß Thema. Und Björn Höcke hat in einem 5-Punkte-Plan vergangenen November schon angekündigt, dass er am ersten oder an einem der ersten Tage im Amt die Medienstaatsverträge kündigen würde. Und wenn er Ministerpräsident wäre, dann wäre das tatsächlich auch wiederum ohne eine Gesetzesänderung allein durch den Ministerpräsidenten möglich, dass er die Medienstaatsverträge, wo die Zusammenarbeit über ARD, ZDF und MDR geregelt ist, dass er das kündigt. Und was dann passieren würde, ist relativ unklar, aber in erster Linie hätte mal ARD, ZDF und MDR keine Sendelizenz für Thüringen mehr.
Das sind ja sehr düstere Aussichten, aber vielleicht mal, um irgendwie mal ins Handeln zu kommen. Ihr beschäftigt ja euch in diesem Thüringen-Projekt auch eben genau damit. Was sind denn eurer Meinung nach oder deiner Meinung nach Strategien irgendwie, um diesem ganzen ja, Umbauplan der AfD da irgendwie entgegenzuwirken? Ist es überhaupt noch möglich, irgendwie rechtlich oder irgendwie politisch dagegen vorzugehen? Was kann man da machen?
Also wir haben vom Thüringen-Projekt einige Vorschläge gemacht, wie man konkret gesetzliche Situationen verbessern könnte. Einige davon verlangen Verfassungsänderungen, zum Beispiel eben dieses, was ich gerade gesagt habe mit den Medienstaatsverträgen. Da könnte man eine weitere Hürde einbauen, dass das nicht mehr so einfach möglich ist. Aber die zentrale Erkenntnis, die wir auch während des Projekts hatten, war, dass man sich nicht darauf stützen, nicht darauf vertrauen kann, dass man eine wasserdichte Verfassung oder ein wasserdichtes Rechtssystem hat, was einen davor bewahrt, dass Szenarien wie in Ungarn und in Polen eintreten, allein ja, durch das Rechtssystem. Das heißt, was uns wichtig ist, ist klarzustellen und auch zu erklären, dass es letztendlich darauf ankommt, dass in einer Demokratie Demokraten leben, in der Zivilgesellschaft, das heißt in verschiedenen Formen des Aktivismus, in den Medien und so weiter, genauso aber auch in staatlichen Positionen. Das ist also in der Verwaltung, Demokraten braucht, Personen, die nach diesen Idealen handeln, genauso in kleineren Positionen als Lehrerin in der Justiz und so weiter. Das ist das, was wir zivilen Verfassungsschutz nennen, dass es uns darum geht, eben zu antizipieren, was autoritäre Parteien machen könnten, welche großen Spielräume sie hätten und dass man sich als jeder Einzelne dem aktiv entgegenstellen muss, weil einen das Recht allein, die Verfassung allein nicht schützen wird.